Reden wir über Kunst, der Podcast der Kunstmeile Krems. Bilden wir uns doch unsere eigene Meinung zur Kunst. Im Podcast der Kunstmeile Krems treffen wir Künstlerinnen und Künstler und andere Persönlichkeiten ganz privat und sprechen über die Kunst und das Leben. Mein Name ist Gottfried Gusenbauer, ich bin der künstlerische Direktor des Karikaturmuseums Krems und begleite Sie in diesem Podcast anlässlich des Jubiläums zu 20 Jahre Karikaturmuseum Krems. Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen für den neuen Podcast vom Karikaturmuseum Krems. Heute mit einem sehr besonderen Gast, und zwar mit Herrn Eichholzer, der erfolgreiche Produzent auch von dem neuen Film rund um Manfred Deix, der Rotzbub. Und vielen Dank, dass du heute Zeit hast für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Die erste Frage ist, das Projekt hat einfach lange gebraucht, so ist das oft bei einem Film. Und kannst du uns etwas über die Genese erzählen? Wann war der erste Plan für diesen Film, der ja jetzt endlich, und wir freuen uns alle darauf, zu sehen ist?
Gleich vorweg, er ist jetzt so lebendig, weil wir jetzt gerade die ganzen Kinovorbereitungen hier in Österreich machen, aber zugleich parallel die Weltaufführung im Mai in Frankreich hatten und seitdem der Film auch in vielen Ländern bei Festivals gelaufen ist. Und dann haben wir sozusagen parallel in zwei Welten hier in Österreich die Vorbereitung für den Kinostart im Dezember und im Ausland immer wieder Festival erfahren. Das heißt, wir leben, wie Manfreds Welt auch international funktioniert, und das macht A, große Freude, und B, ist immer ein emotionelles Ereignis, wenn man dann nach dem Film vor dem Publikum steht und die Reaktionen hört und während dem Film einfach spürt, die Leute gehen mit.
Ich finde das wunderbar, weil es gab sicherlich manchmal Gespräche, auch wie der Film angelegt werden soll, und jetzt, was mich so sehr freut, ist eben wirklich, dass hier ein Schritt gemacht wird, dass auch die Arbeit und auch Manfred Deix international bekannter gemacht wird. Weil es gibt viele Menschen, die sagen, es ist ein typischer österreichischer Schmäh, ja, und das wird kaum gehen im Ausland, also ich kenne solche Stimmen, aber Sie haben es jetzt wirklich geschafft, zeitgemäß und international eine Geschichte rund um Manfred Deix neu zu erzeugen oder auch zu erzählen. Ja.
Also die Frage vorher war, wie lange wir an dem Projekt arbeiten. Auf
das können genau, wir das werden wir im Laufe des Gesprächs zurückkommen.
Aber ich wollte nochmal sozusagen auf das Momentum kommen, das momentan gerade tickt. Und das ist was Spezielles und was Allgemeines. Bei jedem Film ist es so, wenn man wirklich an das Herz des Publikums kommt, dann erzählt man ja nicht eine Geschichte, das gilt für Literatur genauso wie fürs Kino und fürs Theater, dann erzählt man nicht eine Geschichte, die man von Wiener Neustadt bis Wien versteht und darüber hinaus nicht, weil es geht ja um grundsätzliche Gefühle, die jeder Mensch kennt, um Traurigkeit, um Sehnsucht, um irgendetwas werden wollen und zu merken, das ist nicht so leicht. Hier konkret geht es darum, dass die Geschichte die Ebene hat, dass man zum einen diese plastischen Bilder und Figuren von Manfred hat, die haben einfach eine Wucht und erzählen eo ipso. Eines der Schlüsselfiguren, die wir haben, habt ihr hier auch vorne, nämlich den Herrn Österreicher, weil der Herr Österreicher das, was den Manfred so auszeichnet und so liebenswürdig macht, pars pro toto ausdruckt, nämlich das ganze Grausige und Grantige und Widerliche, das in uns allen steckt, aber zugleich auch das ganze Liebenswürdige und Charmante, und das zu einen, und das macht ihr uns aus. Wir sind ja nicht Engel und wir sind ja nicht Teufel, sondern wir haben unsere Schwächen und unsere Stärken, und das macht uns liebenswürdig. Das zählen ja schon einmal die Figuren, und das Interessante ist, das war ja nie geplant. Dieser Herr Österreicher, der bei euch 3D vorne steht, der wurde bei uns zu eigentlich einer Randfigur. Wir nennen das bei uns fachlich Komparsen. Das sind irgendwie Figuren im Hintergrund, die überhaupt keine Identität haben. Mhm. Und der ist bei uns gebaut worden, das machen wir im Computer genauso. Und wir haben dann gesehen im Team, der hat so eine Ausstrahlung, wir müssen den zu einem zentraleren Charakter machen, und dem wurde dann sozusagen mehr Geschichte dazu geschrieben. Und genau Dieser Herr Österreicher, dieser Herr Marek, wie er bei uns in der Geschichte heißt, ist insofern eine Schlüsselfigur in dem Sinne, dass er zum einen zu dieser ganzen verschmockten Gemeinde gehört, zu diesem triefigen, hinten gebliebenen, in den 60er Jahren noch ein bisschen mit der ganzen braunen Nazi-Vergangenheit behafteten. Also einfach konservativ und unterdrückerisch. Und zugleich, weil der kommt daher, und zugleich ist er einfach als Mensch, als Figur, als Charakter jemand, der einfach auf jeden zugeht.
Ja.
Und das ist witzigerweise genau das, was der Manfred auch ausmacht, der ist ja auf jeden zugegangen. Das ist einmal Manfred im Film.
Ja.
Und dann kommt das, was die Aufgabe von einem Storyteller ist, und das ist ein Drehbuchautor, das ist ein Regisseur, das ist ein Produzent, immer eine Personalunion, wir kümmern uns alle drum. Und da sehen wir, eine Geschichte ist da tief und funktioniert, wenn es die Menschen auf der ganzen Welt verstehen, weil in einem kleinen Dorf, das irgendwo abgelegen ist und wo man schwer als Jugendlicher sich entwickeln kann, weil es so bieder ist. Das gibt es in Japan genauso wie irgendwo in einem Nest bei uns am Land und wie irgendwo in Spanien, weil wir gerade auch die spanische China-Stammvorbereitung mitbetreuen. Das ist etwas, was jeder Mensch kennt. Und daher ist der Film so, dass die Leute sehen und sagen, ja, kennen wir, ist sehr emotional.
Ja, das klingt auch wirklich sehr interessant und vielen Dank auch für den Einblick, dass wirklich auch während der Arbeit an dem Buch, an dem Storyboard, an der Figur da noch herumgefeilt wird und plötzlich kommt der Herr Österreicher daher und man sieht, diesem Menschen muss man einfach mehr Raum geben, weil er einfach ein wunderbarer Komparse ist. Also das habe ich so noch nicht gesehen und es ist für uns auch sehr wichtig, das zu begreifen, dass eben ein Film schon etwas ist, was man nicht vornherein plant und dann machen wir das und dann zieht man das durch, sondern da entwickeln sich auch Charaktere und auch Personal, was vielleicht dann ganz anders sich wieder ausdrückt. Ja, jetzt kommen wir wieder zur ersten Frage.
Gut.
Also, die Idee zu dem Film, wann entstand die Idee dazu? Und da war, glaube ich, auch noch irgendwie der Manfred noch viel mehr eingebunden.
Die Idee zum Film ist schlicht und einfach das Faktum, dass der Kosmos von Manfreds Figuren irrsinnig beeindruckend ist und irrsinnig kraftvoll ist. Und so nach meiner Erfahrung ist es so, es kennt quasi jeder Mensch in Österreich den Manfred Dykes, beziehungsweise die Dykes-Figuren. Und die Lebenswürdigkeit davon tut sich kund, wenn man gesehen hat, wie jährlich, ich habe das miterlebt, der Manfred ein neues Buch veröffentlicht hat und die Leute sind in der Innenstadt vom Buchladen gestanden bis zum Ring, also 200 Meter, weil sie ihn geliebt haben. Das kommt man ja sonst nicht. Das waren ja keine Philosophen und dreifache Doktoren. Das waren Menschen, denen das einfach gefallen hat, wurscht, ob mit Hochschulabschluss oder einfacher Mechaniker oder eine Hausfrau. Es haben irrsinnig viele Leute das geliebt, was der Manfred da fabriziert hat. Und meiner Überzeugung nach haben sie das deshalb geliebt, weil der Manfred in der Tradition des Buben, des Kaisers noch ein kleiner ist, der gesagt hat, du, der ist ja nockert. Und die Leute haben gesagt, jo, das stimmt. Also er hat davon was zeigt, was wahr ist. Und diese Kraft war ja immer da, die hat ja jeder gesehen. Und es ist schon mehr als ein Jahrzehnt her. Da bin ich mit einem Kollegen aus Deutschland, mit einem Produzentenkollegen, zu Manfred gegangen und haben dem Manfred gesagt, was wir dir nicht erzählen brauchen, ist, dass das tolle Charaktere sind, die du magst. Das erzählt er eh schon der Billy Wilder und andere. Du hast eine große Fangruppe. Was wir dir erzählen wollen, ist, was hältst du davon, wenn wir diese Figur, die jetzt nur gezeichnet sind, so wie Fotos, wenn wir die in Bewegung bringen und lebendig machen? Und der Manfred hat gesagt, wie war ein bisschen erstaunt und hat gesagt, wie schaut denn das aus? Und dann haben wir halt einen ganz kleinen Clip. Wir animieren ist viel Arbeit, ist sehr teuer. Damit er sich das vorstellen macht, ihm ein paar Sekunden gezeigt, wie eine Figur ausschauen könnte, wenn sie sich bewegt. Und ab dem Moment hat er gesagt, großartig. Und dann haben wir noch keine Geschichte gehabt. Das heißt, es gab nur den Wunsch, mit den Figuren was zu machen. Aber es gibt ja keine Graphic Novel.
Ja.
Also es gibt ja im Comic-Bereich auf Graphic Novels, das heißt, eine gezeichnete Geschichte von was auch immer. Vom Sündenfall, vom Untergang der Welt, von der Titanic, das ist völlig wurscht. Das gab es nicht und das haben wir dann über einen längeren Zeitraum mit Manfred entwickelt, und zwar nicht mit Manfred als Drehbuchautor, weil das ist ja nicht sein Job, das kann er nicht. Ja. So wie wenn man Manfred sagen würde, jetzt machen wir einen Ballettabend, du musst tanzen, das ist ja nicht sein Job. Aber er hat natürlich ein totales Gespür, ob diese Story zu seinem Kosmos, zu seinen Figuren passt, das, wo er sich immer abarbeitet. Ja. Und das heißt, wir haben das in einer großen Nähe zu ihm gemacht, weil wir Drehbuchautoren gesucht haben, die im Kabarettbereich, die in diesem, also im Bereich, den, der dem sehr nahe ist, zu
klar,
Hause sind.
Es muss was
und trotzdem Profis sind. Ja. Mhm. Und das war schon einmal mehr als ein Großglockner Spaziergang. Das war ein langer Weg. Und am Ende des Tages haben wir dann eine Story gehabt, wo ich gesagt habe, genau das passt. Und dann kam der nächste Schritt. Das ist ein Schritt, das ist jetzt etwas Handwerkliches. Man muss, wenn man einmal ein Drehbuch hat, das ausgefeilt ist, dann eine Finanzierung aufbauen, die Finanzierung auch zusammenbringen, dann ein Team aufbauen und dann halt die einzelnen Positionen besetzen und ran an die Arbeit und das betreuen, damit man schaut, dass das auch in diesem budgetären Rahmen ist, so wie wenn man sagt, du hast das Geld und baue ein Häusl, ja, und jemand kommt und sagt, jetzt bin ich im ersten Stock, aber es gibt kein Geld mehr. Das heißt, man muss das begleiten.
Ja. Unglaublich, ja. Es ist einfach ein großes Projekt und es ist ja auch irgendwie sozusagen eine Art Erstbesteigung gewesen, weil wir sprechen ja doch von dem ersten österreichischen abendfüllenden Spielfilm, der animiert ist. Und es freut mich aber auch wirklich auch sehr besonders, dass da doch wieder eine Geschichte von Manfred Deix ist, ja, dass der das zusammenbringt sozusagen, ja, dass das Thema so stark ist, dass es wieder mit Manfred Deix besetzt ist. Und genauso wie eben das Karikaturmuseum durch die Initiative gebaut worden ist, weil ihn so viele Leute einfach geliebt haben und gesehen, da gibt es wirklich großes Interesse. Und trotz alledem, obwohl viele Menschen sagen, sie fühlen sich beleidigt von seinen Zeichnungen, das ist ganz unterste Schublade und was auch immer, gibt es eben sehr viele Menschen, die genau diese Wahrheit sehr geliebt haben.
Also das ist gleich ein guter Draht zum Team. Faktum ist, wir wissen, dass es, kann es nicht beziffern, dazu gibt es ja keine Statistik, aber so nach meiner Wahrnehmung gibt es vielleicht 20%, die das für ekelhaft finden und 80%, die das lieben.
Genau.
Und davon lebt es ja, weil wenn das alles cozy ist,
ja,
und eh keine tangiert, dann gibt es ja auch keine, die sich dran reimen und sagen, das ist abscheulich. Das gehört ja zur Natur von einer kraftvollen Ausdrucksweise, von einer kraftvollen Kunst, dass manche sich davon abgestoßen fühlen, entweder weil sie sich am Schlawittchen getreten sind oder weil es halt nicht ihr Ding ist.
Ja.
Das muss man jetzt nicht kritisieren oder benennen. So ist es. Aber es ist ein Zeichen von einer großen Kraft. Sonst ist es ja jedem wurscht.
Genau.
Und das, was du gerade gesagt hast, dass es ja viele, viele gibt, die gebannt sind davon und die seine Geschichten sehr, sehr mögen. Das ist von dem, wo wir jetzt gerade gesagt haben, wie ist denn der Film entstanden? Das ist jetzt der Schritt zur Herstellung konkret. Weil natürlich gibt es eine riesige Fangemeinde, gerade im Bereich der Animatoren. Warum? Die wissen ja, was Grafik ist. Das ist ja ihr tägliches Brot. Und Faktum ist, und das war die große Freude dann in der Arbeit, wie wir das Team international zusammengestellt haben, weil in Österreich gibt es Künstler, aber die Auswahl ist natürlich gering, weil wir haben, wie du schon erwähnt hast, hier noch nicht die Erfahrungen auf dem Gebiet. Das ist wirklich der erste Kinoanimationsfilm. Daher haben wir natürlich ein internationales Team zusammengesucht. Und das Schöne bei der Suche nach diesen Personen war, dass durchgehend die Meldung kam, wir kriegen einmal in 5 oder 10 Jahren sowas am Tisch, das uns so bannt, das so toll ist und das so Freude macht, damit zu arbeiten. Das heißt, das war ja schon einmal das, eine A, riesige Würdigung an Manfred.
Ja.
Und B, wir haben, und das ist jetzt was Spezielles, im Unterschied zu einem normalen Film, wo jedes Department wichtig ist. Es gibt keinen Regisseur, der einen Film macht. Es gibt einen Kameramann, es gibt die Schauspieler im analogen Bereich. Es gibt immer viele. Und hier ist es so, jeder einzelne Animationskünstler ist ja in seinem Bereich ein Regisseur, weil er hatte nicht wie ein Tapetenleger nur etwas handwerklich zu erledigen, sondern er muss ja dann die eine Figur, die er animiert, die er bewegt, nicht nur handwerklich, im richtigen Modus, im richtigen Tempo, damit es passt in das Ziel, sondern das ist das Essentielle. Er muss spüren, wie Dykes tickt. Und er muss die Emotion spüren, die Traurigkeit des Pflegmanns, die Frechheit, die Bösartigkeit. Und das muss ich ja dann ausdrücken, weil das ist ja die Kraft vom Film und dort deckt sich das, was der Manfred konnte. 80% unserer Kommunikation ist nonverbal. Wir schauen ihn an und wissen. Und wenn er was sagt, ist das Begleitmusik. Und da komme ich jetzt zurück. Auf, das ist jetzt eine wunderschöne Geschichte. Zu einem Screening. Wir wurden eingeladen, also der Film wurde eingeladen im Juli in Gifone in Italien. Das ist das größte Kinderfilmfestival der Welt und hat normal 5000 okay. Kinobesucher von Kindern.
Das klingt irgendwie schräg. Kinderfilmfestival und Dykes Präsentation.
Und die haben den Film deshalb eingeladen, weil natürlich die Story eine Coming-of-Age-Story ja. ist. Und die haben ja. den Film in die Kategorie 13 plus. Es gibt dort mhm. Filme von, ja. für mhm. Kinder, dann gibt es für größere mhm. Kinder, für junge Jugendlichen 13 plus, heißt für 13 bis 15 Jahre, weil ja. dann kommt der nächste. Und wir sitzen bei einem Film. Der Film, da sind wir voll, 400 Kids. Italiener zum Großteil heuer wegen Corona. Mhm. Mhm. Der Film wird in deutscher Sprache mit englischen Untertitel, so ist die Festivalkopie. Und ja. darunter noch einmal italienische Untertitel. So, okay. jetzt sehen diese Kids, 13, 14-Jährige, einen Film in einer skurril deutschen Sprache, nämlich unserer, wie man so redet, ja. und nicht hannoverianerisch. Dann sehen sie englische Untertitel am Bild und drunter italienische. Ja. Und das Ganze in dieser skurrilen Dykes-Welt. Und denkt man sich, die werden zum Schluss rausgehen und die verdunnen. Das war anstrengend. Wir hatten dort eine halbe Stunde Fragen und Antworten. Diese 14-Jährigen plus minus, Mädel und Buben, sind rausgekommen, haben Statements abgegeben, wo ich mir gedacht habe, so druckreif und so passend habe ich selten von Erwachsenen und so unschamig was gehört. Und das heißt, das ist die Kraft von den Figuren von Manfred und das ist die Kraft von Film generell, weil wenn jemand im Eck sitzt und traurig ist, natürlich gibt es einen Dialog. Bevor ein Dialog kommt, weiß jeder, was Geschichte. Und das hat eben das voll verstanden. Das ist das Schöne, was Film kann. Die ja. nonverbale Kommunikation, das ist Manfred.
Ja, das verstehe ich sehr gut, weil ich erlebe das auch, dass wirklich besonders auch Kinder, wenn die Eltern sich da nichts dabei denken und mit den Kindern, so 10-Jährige bis 13, 14-Jährige, in die Ausstellung gehen und auch die Originale ansehen. Klar, sicherlich ist vielleicht nicht alles jetzt im ersten Blick für Kinder zugänglich, aber die lieben das. Einfach auch wegen dieser Wahrheit, schamlosen Wahrheit auch irgendwie, und sie fühlen sich da irgendwie auch ernst genommen. Also ich merke das auch wirklich, dass sie das sehen, wenn sie diese unter uns, diese schirren Menschen da sehen, der halb nockert. Sie finden das okay, lachen fürchterlich drüber, und darum habe ich auch ein sehr gutes Gefühl und kann das auch gut nachvollziehen, dass die Kinder wirklich begeistert sind von dieser Geschichte.
Ja. Kleines Zitat von dem, ja, kommt so ein 14-jähriger Italiener vor, nimmt das Mikro und sagt, also ich bin mehr zu Film sehr imponiert. Ich möchte nur eine Kleinigkeit erwähnen. Diese Szene in den Toiletten, das ist die Geschichte, wo man ja. sieht, wie diese jungen Burschen, also das klassische mhm. Burschen, Jungen, entdecken die Sexualität, sie nackerte Frauen etc. etc. Das ist das Klassische, wie halt männliche 10, 11, 12-Jährige die Sexualität entdecken. Und wie sagt er das, nicht so frömmlerisch wie ich jetzt? Er sagt, ja, diese Szenen in der Toilette. Ich möchte nur sagen, so ist es. Und ich möchte jetzt gar nicht in Details gehen. Mhm. Und es war so ja. elegant, wo ich mir gedacht habe, wer von uns Erwachsenen kann in so einer direkten Sprache, aber auch so elegant, so alltägliche Wahrheiten, die halt jeden 11, 12, 13, 14-Jährigen, die entdecken sexuell, das ist so was Essentielles. Und wir kennen die Geschichte, ich habe mich dann erinnert, an Fellinis Film, Aber Gott, wo ja in anderer Form was sind.
Genau.
Nur die schämen sich ja nicht darüber, die leben ja damit, das heißt, wir alle.
Ja.
Das kann der Manfred.
Ja, na, das ist schon sehr, sehr passend. Ich muss trotzdem etwas fragen, und zwar, wenn man so ein Projekt angeht mit einem Zeichner, wie mit dem Manfred, so einem gewaltigen Zeichner, und dann einen Film macht, versucht seinen Stil, seinen Geist zu erwischen, hat man da nicht einfach so ein bisschen Angst davor, dass man vielleicht die Erwartungen des Publikums nicht erreicht, weil sozusagen der Manfred kann den Film nicht zeichnen? Gibt es da nicht so man sagt, wir nähen uns da jetzt einen Dykes-Stil, gezeichnet wird aber nicht von Manfred, sondern von anderen Künstlern. Ja. Wie geht man das an? Weil ich habe den Film auch schon gesehen, ich muss sagen, es ist sehr gelungen, zeitgemäß würde ich sagen, aber es ist natürlich jetzt nicht alles Manfred Dykes Handschrift. Aber wie kann man sowas angehen?
Das gilt für jedes Projekt. Jedes Projekt ist ein Risiko und ein Abenteuer. Und vor Zittern, vor Furcht, wären wir schon gestorben, bevor wir irgendwas angegriffen haben. Natürlich gibt es Anspannung, natürlich gibt es Lampenfieber. Und das Klassische ist, selbst professionelle Schauspieler, die das schon 20 Jahre machen, bekunden, dass sie, wenn sie nach 20 Jahren wieder hinter dem Vorhang stehen und in einer Minute öffnet sich der Vorhang, wenn sie kein Lampenfieber spüren, stimmt was nicht, weil eine Anspannung da ist. Das ist ja nicht vom Blatt lesen und es wurscht. Man muss immer was herstellen und jeder Koch weiß auch, es geht nicht immer alles auf. So,
ja.
Das heißt, es war ein langer Prozess und es gab tolle Fans von Manfred, die sich total hineingelebt haben, wie denn diese Figuren Manfred-gerecht werden können, um sie in 3D zu gestalten. Und es gab tolle Animatoren, die ja den Manfred von der Pike auf kennen und in ihn hineinkriechen in diese Welt. Sonst wäre das ja nicht möglich gewesen. Das heißt, das ist ja dann auf unser aller ganzen Team Schulter gelegen und das ist nur möglich gewesen, weil wir wirklich viele kleine Dykes hatten. Klein meine ich jetzt im Sinne von viele, die Dykes verstehen.
Ja, verstehe ich.
Nicht
ja.
Kleine. Und vielleicht nur ein technisches und auch großen Respekt und große Ehrfurcht. Eines zum Beispiel, der Manfred hat ja Aquarell-Hintergründe gemacht. Jetzt ist das, um das im Computer herzustellen, im ersten gar nicht möglich. Im ersten Ansinnen. Und unser Team hat sich über Monate mit wissenschaftlichen Instituten auch also mit Unterstützung auseinandergesetzt, wie kann man denn diesen Look herstellen? Und da kommt noch was anderes dazu. Film lebt ja auch von starken Kontrasten. Aquarell ist das Gegenteil. Wie kann man das A, technisch herstellen und B, so wirkungsmächtig, dass man, obwohl es eigentlich flach ist, trotzdem eine Kontrastwirkung hat. Das heißt, das ist handwerklich eine sehr gewaltige Aufgabe gewesen. Das war nicht mein Job, weil das ist nicht mein Business, aber man hat sich da irrsinnig präzise mit Manfreds Welt befasst und Wege gesucht, dem zu entsprechen.
Ja, und natürlich ist es eben auch immer eine Adaption, genauso wie in einem Theaterstück, wo man Shakespeare macht, kann man nicht sagen, warum stehen die nicht alle herum wie Shakespeare in den alten Tagen oder in dem Stil, sondern es ist ja auch eine Adaption von Dykes-Fans, Dykes-Liebhaber, kann man sagen, ja, vielen, vielen Menschen, die in der Technik, in der Produktion involviert waren, die aber einfach den Dykes verstanden haben und ihn geliebt haben. Also ich glaube, diesen Respekt, das spürt man auch sehr stark, ja. Bitte noch eine Frage, es ist ja toll, wir haben jetzt im Museum etwas vorbereitet, eine Vitrine mit Stills, aber natürlich auch den Originalzeichnungen von Manfred Dykes, die sozusagen Vorbild waren für die Typen, für viele Typen dieser Filmfiguren. Und dann haben wir auch noch einen schönen Trailer von Ihnen bekommen, wo man sieht, wie der Herstellungsprozess ist, nämlich ich habe gesehen, teilweise spielen Schauspieler zuerst in Realitas sozusagen die Szene und dann wird darüber die Animation gelegt oder nach diesen Szenen wird die Animation gelegt. Hat das einen bestimmten Namen, diese Technik, oder ich habe das total interessant gefunden? Ja?
Das sind in diesem Fall gar nicht Schauspieler, sondern also es gibt verschiedenste Wege, wie man da hinkommt. Es gibt rein technisch jetzt für uns alle alltäglich genannt Wege, wo man Körperbewegungen mit einzelnen Punkten am Körper abliest, wenn ich einen Korpus, also für mich als jemand, der sich bewegt vor einem Video, spiegele, dann kann ich mir 5 Punkte geben, dann ist diffus, ich kann aber auch auf meinen Körper 20 verschiedene Punkte setzen, nicht anders, wie wenn man eine EKG bekommt und sehe dann 20 Bewegungspunkte. Und wenn ich mich bewege, also wenn ich jetzt 10 Schritte mache, kann ich das Ganze auslesen.
Das ist sozusagen in der Green Box, wird so das dann gemacht. Genau.
Das heißt, das wäre eine Möglichkeit. Und so könnte man theoretisch einen ganzen Film machen. Das ist aber eine sehr oberflächliche, ich meine das jetzt sachlich nicht bewerten, rein technische Vorgangsweise. Wie hat es funktioniert oder wie funktioniert es, einen so speziellen Film zu machen? Das macht man nicht über Studiobetriebe, die routiniert sowas machen und daher schauen viele Filme ähnlich aus. Das ist eine sehr künstlerisch orientierte Geschichte, wo man ein Team, das Dykes kann, und Dykes kann heißt, das entwickelt, wie ich es von den Farben erzählt habe. Das heißt, wir hatten ein Team, das eben nicht über diesen technischen Weg ging, dass man das lapolar rennen lässt und dann wird es technisch in den Computer eingelesen, man hat quasi die Bewegung und braucht die nur mehr schleifen. Sondern jede einzelne Bewegung wurde schon bei den Sprachaufnahmen mit Schauspielern, wurden die Mundbewegungen mitgefilmt, damit man die auch schon richtig hat, weil das muss man nachmachen. Und B, das war nicht Schauspieler, sondern jeder einzelne Animator hat, wenn die Bewegung komplexer war, sich selbst vor mit einem Video
die
Bewegung so Animator, vorgespielt, dass er gesagt hat, jetzt passt's. Und die Szene, die du gerade nennst, ist das mit der Bürgermeisterin mit einem ausladenden Busen, wo man ex-mäßig diesen ganzen Korpus halt
nachspielen.
Die heißt bei uns Merrilich.
Okay.
Szene. Und wie ihr gesehen habt, jetzt passt es vom Video her, hat er dann halt diese ganzen Bewegungen im Training nachgemacht.
Das ist wirklich sehr interessant, dieses Making-of mitzusehen. Und was ich auch gesehen habe, was wirklich auch einzigartig ist, dieses Line-up von diesen großartigen Kabarettisten aus Österreich, die sich da alle gefunden haben, sozusagen ihre Stimmen auch weiterzugeben. Ja. Das ist ja eigentlich auch, fällt mir jetzt auf, das ist so Synchronsprecher zu sein, ist in Amerika ein richtig großer, angesehener Job im Prinzip. Bei uns wird es oft ein bisschen vergessen oder nicht so stark genannt wie in Amerika. Aber jetzt kann man sagen, haben die Kabarettisten wirklich eine große Rolle, indem sie diesen Figuren sozusagen ihre Stimme geben.
Ja. Ja, ja.
Und Beinbold, Steinhauer, alle möglichen großen Künstler.
Ich möchte nur kurz ins rechte Licht drücken. Das sind Synchronsprecher, meint man im Regelfall, eine Technik, wo ein Film schon fertig ist und man synchronisiert. Hier ist es ja umgekehrt. Hier ist so gewesen, dass wir zuerst das Storyboard hatten, das heißt aber alle, der Film war fertig in der Länge, in den Bewegungen mit den Figuren gezeichnet. Und bevor auf das aufbauend die Animation beginnt, haben die Schauspieler die Dialoge bekommen, die fertigen Szenen, Szene für Szene, haben das Storyboard zur Orientierung bekommen, wie denn das ungefähr aussieht in dieser Szene, und haben dann die Emotion und die Tempi geschaffen mit einer Sprachregie, und danach wurde animiert.
Das ist großartig. Davor.
Verstehe, das heißt, die haben einen Film in einen Echoraum erzählt wie ein Hörspiel. Echoraum meine ich, der Film war noch nicht gedreht, unter Anführungsstrich, weil das ist im Computer passiert, aber sie haben schon das Storyboard gesehen und haben letztlich auf das Storyboard ein Hörspiel gemacht, und auf dieses Hörspiel, das fertig geschnitten wurde, dann animiert.
Okay,
das heißt, wir hatten den Film, bevor er 3D fertig war, schon als 85-minütigen Storyboard-Film mit den ganzen Dialogen von den einzelnen Schauspielern fertig.
Ein sehr strukturiertes, total interessanter Produktionsprozess.
Und das Schöne an dem, was du vorher angesprochen hast, ist zum einen, das ist so eine doppelte Ebene, die da zum Schlagen kommt, die uns zu Beginn gar nicht so bewusst war. Wir haben ja kein Name-Dropping gemacht, sondern wir haben zusammen mit einer Casting-Direktorin, die bekannteste hier in Österreich ist, für jede Figur, wie bei einem analogen Film, nach einer passenden Stimme, sprich einen Schauspieler gesucht. Mhm. Das macht man ja bei einem analogen Film nicht anders. Und am Ende des Tages sind wir drauf gekommen, dass wir die Creme der Creme von den Kabarettisten, die ja auch Schauspieler sind, ne?
Ja, ja.
Mhm. Stippsitz und so, ja.
Unglaublich, ja. Mhm.
Und auch von den Frauenrollen, nicht?
Mhm.
Die liebenswürdige Tatort-Kommissarin.
Alle wichtigen, unglaublich. Tolles Line-Up, ja.
Und dann haben wir halt gesehen, weil wir mit etlichen von diesen Schauspielerinnen und Schauspielern auch schon Interviews zum Film und zum Dex als Würdigung an Manfred gemacht haben. Die Würdigung haben wir nicht eingefordert, sondern wir haben dann gemerkt bei diesen Interviews, dass die eine hohe Achtung vor Manfred haben und natürlich den in- und auswendig kennen. Und es ist nicht von ungefähr. Manfred Dex hat den Kabarettpreis bekommen und ist ein Kabarettist.
Das stimmt, ja.
Das heißt, die Welt hier begegnet sich.
Ja, kommt zusammen und das überschneidet sich im besten Fall. Mir ist noch eingefallen, es ist ja auch wirklich bei den Cartoons von Manfred, wenn man sie sich anschaut, dass eigentlich nicht, es sind zwei Einzelbilder und sie stehen statisch, aber eigentlich sind es immer Geschichten. Man ist sofort am Wirtshaustisch, man weiß genau, wie der Kellner sich bewegt, wie er herkommt, wie die Gespräche laufen. Und eigentlich sind das alles Geschichten, die dann sozusagen aufgenommen wurden und eigentlich danach es gefordert haben, verfilmt zu werden. Also sozusagen ist das wirklich auch noch einmal ein ganz richtiger Schritt gewesen. Ja, vielen Dank. Wir haben ein sehr langes Gespräch. Vielleicht gibt es noch etwas, was du dir jetzt noch auf der Zunge liegt, was du denkst, was für den Film einfach so essentiell ist und was du vielleicht noch dazu sagen möchtest.
Naja, wenn ich allgemein werde, dann ist so, dass die Geschichten immer dann interessant sind, wenn sie unsere Herzen berühren. Und die berühren sie dann, wenn die Emotionen, die wir ja auch immer wieder haben, wenn die spürbar werden. Und was hier spürbar wird, ist ja interessant. Es gibt ja die Geschichte von einem jungen Burm, der in einer bisschen einer konservativen, damaligen 60er-Jahre-Zeit merkt, dass er irgendein Talent hat, dass er gewisse Bedürfnisse hat und dann merkt, er muss sich freikämpfen, es wird ihm nicht gegeben. Ich kenne kaum jemand, dem es nicht ähnlich ging. Das ist unser Leben, das ist das Großwerden und das Großwerden ist suchen, wo man hin will. Und das geht ja eigentlich bis zum Lebensende. Ja, ich bin jetzt gerade in einem Alter, wo das Übliche, was ich von unserer Elterngeneration kenne, da war Kindheit, Arbeit und dann Warten auf den Tod. Das gibt es ja für unser Leben nicht mehr, sondern wir haben ja mittlerweile ein viertes Leben. Das heißt, wir haben ja mittlerweile ein Leben, wenn wir so in eine Phase kommen, wo die Pension irgendwie anklingt, nachdem wir alle älter werden, da kommen noch gute zwei Jahrzehnte, wo man noch voll in Saft ist und irgendwas tun will. Das heißt, wir müssen immer wieder neu suchen, was wollen wir vom Leben. Das ist das, was der Kern vom Film ist und das ist was sehr Persönliches und das berührt viele. Und drüber, deshalb ist der Film natürlich auch etwas, was gesellschaftliche Themen berührt, obwohl er zu innerst eine Geschichte von einem Charakter ist. Natürlich ist es immer in einem Kontext von einer Gesellschaft. Und die Geschichte spielt in einem biederen Dorf in den 60er Jahren, ich bin ja in dieser Zeit genauso wie der Manfred groß geworden, wir sind ja ziemlich gleich alt, überlagert war von dieser Zweiten Weltkriegszeit und ich kenne es prototypisch. Wir haben Geschichtsunterricht gehabt und der hat aufgehört nach dem Ersten Weltkrieg und wir hatten ja Herrschaften in unserem Lehrkörper, die in diesem Geist von Nazi etc. noch ziemlich verhaftet waren und das war eine merkwürdige Zeit und von dem mussten wir uns befreien Und damals war ja dieser eigenartige Rassismus gegen was Fremdes auch noch sehr präsent. Und was uns überrascht, was bedauerlich so ist, wir entwickeln uns ja nicht weiter in der Gesellschaft, wenn alles immer besser wird, sondern was uns immer wieder erzählt wurde jetzt, oder in vielen Ländern war, verblüffend, wenn man eine Geschichte aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts erzählt, wie aktuell das ist, weil Fremdenfeindlichkeit berührt uns jetzt wie immer, mehr denn je. Und das sind so für mich die zwei Ebenen, wo ich spüre, wie der Film unabhängig von mir seine Wirkung ausbreitet. Das eine ist einfach nur von der Person, weil man sich drin wiedererkennt. Dass man einfach seinen Weg sucht, und das andere ist unsere Gesellschaft, wo wir uns herumschlagen, wie gehen wir damit um, dass man relativ menschlich zur Rande kommt. Und das wird einfach bekundet, dass man das gerne, dass man sich mit dem gerne auseinandersetzt.
Ja, ich glaube auch, dass man einfach, um die Missstände der Gesellschaft entgegenzuwirken, muss man immer wieder Geschichten erzählen. So schaut es aus, wie du gesagt hast, es ist aktueller denn je. Also auch dieser Hass, der vielleicht auch oft in der Gesellschaft gerade sich entwickelt, oder eben das Thema von Fremdenfeindlichkeit. Ja. Nein, ich glaube auch, dass diese Geschichte zwar eben aus dem letzten Jahrhundert, aber ungemein aktuell ist.
Und abschließend zu dem, und das kommt wieder zurück auf diese persönliche Geschichte, die da erzählt wird. Ich bin wirklich verblüfft im positiven Sinn, wenn ich im Kino sitze, wie stark ich den Manfred spüre, wie stark der Kosmos von Manfred, lasst uns lachen über uns alle, und das ist aber nicht so oberflächlich, es geht so tief,
ja,
über unsere Schwächen und über unsere Dummheiten, und lasst uns das Leben genießen. Ich bin so verblüfft und bin so erfreut, dass das zu spüren ist. Und wenn zum Schluss die Katharsis in der Geschichte kommt und die Frage ist, ob jetzt dieser kleine Stopsel gewinnt oder untergeht, mit welcher Freude die Zuschauer jedes Mal mitgehen.
Ja, das ist gut.
Wenn der Pfarrer sagt, Gott scheiß nicht auf uns, und die Leute fühlen sich befreit. Und das ist Manfred.
Ja, das ist Manfred.
Da muss man nicht recht haben, da muss man nur lachen.
Vielen Dank.
Danke,
vielen Dank auch für das Gespräch, und vielen Dank für den Film.
Danke.